Montag, 15. September.
Es rauschte. Wahrscheinlich stand Onkel Titus unter der Dusche. Das bedeutete, Justus musste auch bald aufstehen. Dabei war er doch so müde, so unendlich müde. Und seine Muskeln taten weh. Vielleicht wurde er krank. Er konnte nicht einmal die Augen öffnen. Justus nickte wieder ein. Als er das nächste Mal wach wurde, ein paar Minuten später, oder vielleicht auch ein paar Stunden, rauschte es immer noch. Das war nicht die Dusche. Es klang anders. Die Kaffeemaschine in der Küche? Es war auch nicht die Kaffeemaschine. Das hörte sich an wie Wellen. Justus wurde so abrupt wach, dass es fast wehtat. Er öffnete die Augen. Goldenes Morgenlicht beschien in Streifen den Steinboden der Zelle. Er selbst lag auf einer alten harten Matratze. Stöhnend richtete Justus sich auf. Gus lag zusammengekauert an der gegenüberliegenden Wand auf dem Boden und schlief. In der Ecke standen einige Wasserflaschen. Justus griff nach einer und trank gierig. Dann sah er auf seine Armbanduhr 8:45. In diesem Moment erwachte auch Gus.
Justus?
Alles in Ordnung, Gus.
Ich muss eingeschlafen sein. Sie haben uns eingesperrt. Du warst ohnmächtig. Ich wollte wach bleiben, aber dann...
Du warst genauso am Ende deiner Kräfte wie ich. Hier, trink einen Schluck. Oh.
Danke. Vergiss es, Justus. Das habe ich gestern schon probiert. Wir kommen hier nicht raus.
So ein Mist.
Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen, das musst du mir glauben.
Ja.
White hat mich gezwungen, Vikram zu euch zu bringen, damit das Märchen über seinen verschollenen Vater glaubwürdiger wird. Ich wollte ihm weismachen, dass es eure Zentrale nicht mehr gibt, damit er dich nicht findet. Damit White dich nicht auch noch in die Finger bekommt.
Also deshalb seid ihr auf der falschen Seite des Schrottplatzes gewesen. Du wolltest ihn von der Zentrale fernhalten.
Ja, natürlich. Mit etwas Glück hätte er es mir auch abgekauft und wir drei wären uns gar nicht begegnet.
Der Plan ist nicht aufgegangen, weil ich nach draußen gegangen bin und euch gehört habe. Aber warum hast du gestern nicht einfach etwas gesagt? Wieso hast du mir nur heimlich den Hilferuf auf den Notizblock geritzt? War Vikram bewaffnet? Hattest du Angst, dass er dir etwas antun würde?
Nein, nicht mir. Aber meinem Vater. Boyd hat gedroht, meinem Vater würde etwas Schlimmes passieren, wenn ich nicht tue, was er verlangt. Und das hat er letzte Nacht nach unserem Fluchtversuch sehr deutlich wiederholt.
Aber dein Vater ist doch in England.
Ja, aber White sagt, er hätte auf der ganzen Welt Kontakte.
Für mich klingt das wie eine leere Drohung.
Ja, aber du hast doch selbst gesagt, dass diese Sphinx-Typen überall ihre Leute haben.
Ja, schon, aber damit meine ich Archäologen und Schatzsucher, keine Attentäter. Sphinx ist keine Weltverschwörung, Gus, sondern im Grunde nur eine Gruppe von Grabräubern. Ich glaube kaum, dass es in Mr. Whites Macht steht, seine Drohungen in die Tat umzusetzen.
Aber andererseits...
Wenn ich als Detektiv eines über Bösewichte gelernt habe, dann dies. Sie tun gern so, als hätten sie alles unter Kontrolle. Als könnten sie die Regeln festlegen. Doch meistens ist es nur heiße Luft.
Glaube ich nicht. White wird uns nur freilassen, wenn wir tun, was er sagt.
Hat er das nicht schon einmal versprochen? Gestern Abend? Er wollte dich freilassen. Hat er aber nicht. Und ich kann dir auch sagen, warum. Du hast diese Bande belauscht und weißt zu viel über ihre Pläne. Deshalb werden sie dich hier nicht rauslassen, bevor dieser Einbruch stattgefunden hat. Du könntest sie ja sofort an die Polizei verraten.
Ja, umso wichtiger ist es, dass wir tun, was Mr. White verlangt. Jedenfalls erstmal.
Hör mir gut zu, Gus. Wenn du nach den Regeln spielst, die Mr. White aufstellt, hast du schon verloren. Du musst dich zur Wehr setzen.
Das kann ich nicht. White hat mich in der Hand.
Mich hat White nicht in der Hand. Und ich werde diesen Leuten zeigen, dass ich keine Angst vor ihnen habe. Hallo! Hallo! Sie uns raus! Verdammt nochmal!
Darauf kannst du lange warten, Justus.
Von wegen. Ich höre Schritte. Wie kam auch Mr. White?
Ich hab nicht gegen die Tür gehämmert. Das war Justus. Er wollte nur, dass...
Justus. Du bist Justus Jonas, nicht wahr?
Ganz recht, Mr. White.
So, so. Da bist du deinem Freund also auf die Insel gefolgt, um ihn zu befreien. Oh, wie rührend.
Jetzt hören Sie doch endlich auf mit dem Getue und lassen Sie uns hier raus. Mit Ihren Plänen kommen Sie niemals durch.
Oh, ich glaube doch.
Wir wissen, wer Sie sind. Und wir wissen, was Sie vorhaben. Sie gehören zu Sphinx.
Guss.
Woher weißt du von Sphinx?
Ich...
Woher weißt du von Sphinx, Dicker? Woher? Nun, du sagst nichts? Du wirst es mir schon verraten. Nicht jetzt, aber du wirst es tun. Verlass dich drauf. Vikram, du greifst dir Guss. Wir bringen ihn woanders unter.
Verstanden, Sir. Na los. Mitkommen.
Nein!
Oh, doch. Zusammen kommt ihr nur auf dumme Gedanken. Zum Glück haben wir hier reichlich Platz.
Ich will nicht allein eingesperrt werden. Ich will hier raus!
Tu, was ich dir sage, und du wirst schon in wenigen Tagen zu Hause sein. Und jetzt schaff ihn hier raus.
Zu Befehl, Sir. Komm!
Los jetzt!
Nun zu dir, Justus. Ich lass dir genug Zeit zum Überlegen. Nutze sie.
Justus begann nervös an seiner Unterlippe zu zupfen, während er in seiner Zelle auf und ab lief. Immer wieder trat er an das Fenster heran und blickte durch die Gitterstäbe nach draußen. Er war gefangen, so gefangen, wie man nur sein konnte. Und er würde es auch bleiben, wenn ihn niemand befreite. Aber das würde nicht passieren, denn niemand wusste, wo er war. Panik erfasste ihn. Aber Justus drängte sie mit aller Macht zurück. Er musste einen klaren Kopf behalten. Er hockte sich auf die Matratze, in seiner Hosentasche raschelte ein Stück Papier, er runzelte die Stirn und zog es hervor. Es war die Kopie, die er letzte Nacht aus dem Notizbuch mitgenommen hatte, er hatte sie ganz vergessen. Neugierig entfaltete er das Blatt und begann zu lesen.
Um den Maharaja Tavinda Singh ranken sich zahlreiche Geschichten. Sicher ist, dass er den Sikhs angehörte und 40 Jahre lang an der Macht war, bevor er eines Tages seiner Religion abschwor und zu einem Anhänger Dharmikwas wurde. Wie es dazu kam, erzählt eine Legende. Der Maharaja war zeit seines Lebens darauf aus, sein Reichtum zu vergrößern und mehr Schätze anzuhäufen. So kam er eines Tages auch in den Besitz des feurigen Auges, eines sagenumwobenen Rubins, der angeblich bis dato jedem seiner Besitzer Unglück gebracht hatte. Tavinda Singh fürchtete zwar den Fluch, aber sein Wunsch, den Edelstein zu besitzen, war größer. Doch nur wenige Tage, nachdem er ihn von einem Händler erworben hatte, wurde der Maharaja krank. Niemand vermochte ihm zu helfen. Er war sich sicher, dass ihn der Fluch des Rubins ereilt hatte. Er begann, sein bisheriges Leben zu hinterfragen und erkannte, dass das Streben nach Reichtum ihm immer das Wichtigste gewesen war. Er wollte Abbitte leisten und vertiefte sich in Meditation. Unerwartet erschien ihm Dharmikwa, der Gott der Gerechtigkeit, der von den Hindus in der Gegend von Pleshivar verehrt wird. Dharmikwa erklärte dem Maharaja, dass das feurige Auge in Menschenhand nur Unheil anrichtete, dass er den Stein deswegen ihm, Dharmikwa, opfern sollte. Der Maharaja sollte den Rubin in den Tempel der Gerechtigkeit bringen. Dafür würde Dharmikwa ihn von seiner Krankheit heilen. Maharaja Singh tat, wie ihm geheißen, und wurde tatsächlich gesund. Daraufhin wandte er sich von seinem Glauben ab und wurde zu einem Diener der Gerechtigkeit, wie sich die Dharmikwa-Anhänger nennen. Er trennte sich von all seinen Schätzen und opferte nicht nur das feurige Auge, sondern seinen gesamten Reichtum der Gottheit. Dem feurigen Auge kam dabei eine besondere Rolle zu. Es wurde im Tempel der Gerechtigkeit der Götterstatue als drittes Auge in die Stirn gesetzt. Von nun an leuchtete es auf, wenn sich ihm ein Verbrecher näherte. Das feurige Auge konnte angeblich unfehlbar Recht von Unrecht trennen. Der größte Teil dieser Geschichte ist wohl dem Reich der Legende zuzuordnen. Fakt ist jedoch, dass die Abkehr des Maharajas von seinem früheren Leben den Konflikt zwischen den beiden Glaubensrichtungen verstärkte. Die Sikhs fühlten sich um Singhs Reichtümer betrogen, die dieser zum Wohle seines Volkes hätte einsetzen sollen, anstatt sie Dharmikwa zu opfern. Es bildete sich eine radikale Gruppierung, die Shikare, die es sich zur Aufgabe machte, den Schatz zurückzuerobern. Den Shikare gelang es, die Diener der Gerechtigkeit weitgehend aus Pleshiwar in die umliegenden Berge zu vertreiben. Den Schatz des Maharajas fanden sie jedoch nie. Och. Heute ist es tatsächlich fraglich, ob es die Diener der Gerechtigkeit überhaupt noch gibt. Ihr Bergtempel scheint verschwunden zu sein. Möglicherweise ist er bei einem der Erdbeben zerstört worden, die in dieser Gegend keine Seltenheit sind. Möglicherweise war der Tempel der Gerechtigkeit von Anfang an eine Legende. Denn an dieser Stelle sei noch einmal betont, dass Legende und Wirklichkeit in Indien häufig schwer voneinander zu trennen sind. Es bleibt ein Land der Mythen und Geheimnisse.
Justus blickte noch lange auf den Zettel, nachdem er den Text gelesen hatte. Das feurige Auge. Langsam kam er den Dingen auf die Spur.
Was willst du, Vikram?
Mr. White möchte dich sehen. Mitkommen.
Also schön.
Da lang.
Sehr gut.
Los doch.
Au.
Hier ist er, Sir.
Ich danke dir, Vikram. Du bleibst besser auch hier. Zur Sicherheit.
Sehr wohl.
Wie schön, dass du es einrichten konntest. Nachdem sich die erhitzten Gemüter ein wenig beruhigt haben, ist es vielleicht an der Zeit, dass wir beide miteinander reden.
Wie Sie meinen.
Verzeih bitte, dass ich nebenher etwas von diesen köstlichen Speisen zu mir nehme, aber ich bin entsetzlich hungrig. Justus Jonas. Der Name kam mir gleich bekannt vor. Doch ich brauchte einige Zeit, bis mir klar wurde, warum. Die Toteninsel.
Ihre Kumpane von Sphinx haben Ihnen also von mir erzählt.
Kumpane. Was für ein herrliches Wort. Das klingt so nach Gangstern und Unterwelt.
Dann passt es ja.
Aber. Gangster sind wir nun wirklich nicht. Gangster brechen Autos auf und stehlen alten Damen die Handtasche.
Sie stehlen wertvolle Kulturschätze.
Die niemandem mehr gehören. Du schätzt Sphinx falsch ein, Justus. Es geht uns nicht ums Geld, sondern darum, Geheimnisse zu entdecken und Schätze zutage zu fördern, die seit Hunderten von Jahren vergessen sind. Wir sind Abenteurer, Justus. Ist es nicht auch das, was dich antreibt? Rätsel und Geheimnisse? Du, das ist doch das Motto von dir und deinen Freunden. Köstlich. Du siehst, ich habe mich über euch informiert. Du bist ein kluger und erfolgreicher Detektiv.
Lassen Sie Gus und mich gehen, Mr. White.
Das werde ich. Aber nicht jetzt. Ein Weilchen müsst ihr euch noch gedulden.
So lange, bis Sie Ihren geplanten Einbruch verübt und diese silberne Hand erbeutet haben?
Du weißt wirklich eine Menge.
Gus hat mir erzählt, was er in Ihrem Haus mitbekommen hat.
Ja, es war sehr ungehörig von Gus, seinen Gastgeber zu belauschen. Dennoch wohl nur ein dummer Zufall. Bei dir glaube ich allerdings nicht an Zufälle.
Ich weiß nicht, was Sie meinen.
Du weißt über den Einbruch Bescheid. Und du weißt, dass wir zu Sphinx gehören. Da muss ich mich doch fragen, was du sonst noch alles weißt. Und vor allem, woher? Dein Freund Gus konnte mir das leider nicht verraten. Mit dem habe ich schon gesprochen.
Das wundert mich nicht im Geringsten.
Ich habe vollstes Vertrauen in Gus und glaube ihm. Also richte ich die Frage nun an dich. Was weißt du über die silberne Hand? Was weißt du über das feurige Auge? Wohin ist Ramasidri Randur damals verschwunden? Und ich rate dir, mich diesmal nicht mit Schweigen zu beleidigen.
Alles, was ich weiß, habe ich gestern Ihrem Lakaien Vikram gesagt.
Du meinst die Adresse des Motels? Na, viel ist das nicht.
Bedauere. Und dass Sie zu Sphinx gehören, war lediglich eine Mutmaßung, die ich Gus gegenüber geäußert habe. Sie sagten selbst, ich sei ein cleverer Detektiv.
Siehst du, Justus? An genau diesem Punkt glaube ich dir leider nicht. Bei allem, was du weißt, könnte ich mir vorstellen, dass du sogar den Verbleib des feurigen Auges kennst.
Bis gestern dachte ich, er sei im Tempel der Gerechtigkeit in Pleshiwa.
Ich habe herausgefunden, dass er dort niemals angekommen ist. Aber das weißt du längst, nicht wahr? Was weißt du noch? Willst du mich nicht in deine Geheimnisse einweihen?
Ich habe keine.
Diese Suppe ist wirklich ein Gedicht. Hast du denn gar keinen Appetit, mein Junge?
Ich verhungere.
Nun, dann gib mir endlich die Antworten, die ich haben will. Wo ist das feurige Auge?
Das weiß ich nicht.
Und was hat es mit diesem Buch auf sich?
John Mercury und das Geheimnis der Pyramiden von Hank Cooper.
Was sagt dir das?
Gar nichts.
Weißt du, meine Geduld hat irgendwann ein Ende.
Meine auch. Geben Sie mir nun etwas zu essen oder nicht? Dieses Spiel wird langsam langweilig.
Das wird es. Ich sollte mir etwas Abwechslung gönnen. Vielleicht einmal einen Ausflug machen. Nach Rocky Beach. Zu diesem berühmten Gebrauchtwarencenter. Denn deine Tante Mathilda ist ja eine ganz reizende Person, sagt Helena.
Wie meinen Sie das?
Deine Tante hat ihr geradezu ihr Herz ausgeschüttet. Wie viel Angst sie um dich hat, wenn du nachts auf Verbrecherjagd bist.
Was?
Ich stelle es mir großartig vor, auf einem Schrottplatz aufzuwachsen, als Kind zwischen all dem Trödel.
Aber
das war bestimmt das Paradies, nicht wahr? Aber auch gefährlich. Wie schnell kann da mal etwas Feuer fangen? Und plötzlich steht der ganze Platz in Flammen und mit ihm das Haus, in dem diese lieben Menschen wohnen.
Lassen Sie meine Tante und meinen Onkel aus dem Spiel.
Oh, Sie sind nicht Teil des Spiels, keine Sorge. Noch nicht. Aber ob das auch so bleibt, das liegt ganz allein bei dir.
Ich sage es Ihnen zum letzten Mal, Mr. White. Ich kann Ihre Fragen nicht beantworten, weil ich nichts weiß. Und dass Sie mir drohen, ändert daran gar nichts.
Wie ich schon andeutete, Justus, eine Drohung sieht anders aus. Ich gebe dir noch ein wenig Bedenkzeit, aber nicht mehr allzu lange. Vikram, bring ihn zurück in seine Zelle.
Zu Befehl, Chef.
Au, ist ja gut.
Den Rest des Tages ließ sich niemand mehr in Justus' Zelle blicken. Der erste Detektiv war der Verzweiflung nahe. Es war die zweite Nacht, die er nicht zu Hause war. Spätestens jetzt würde Tante Mathilda durchdrehen vor Sorge. Und Onkel Titus würde immer schweigsamer werden. Plötzlich ließen Stimmen ihn aufhorchen. Justus stand auf und ging zum Fenster. Das Licht dreier Taschenlampen tanzte über den Pfad, der zur Bootsanlegestelle führte. Helena, Bruce und Vikram. Justus beobachtete, wie die drei an Bord der Raider gingen. Kurz darauf legte die Yacht ab und steuerte direkt auf die Küste zu. Nach etwa einer halben Stunde kehrte die Raider zurück. Den ausgelassenen Stimmen nachzuurteilen, gab es einen Erfolg zu feiern. Später hörte Justus sogar einen Sektkorken in der Festung knallen. Offenbar war den Sphinx-Mitgliedern der geplante Einbruch in die Weiße Villa geglückt.